sind, nach gestern, wie ihr das aus den Ankündigungen wisst, es soll heute Morgen oder heute den ganzen Tag um David gehen und wir wollen sehen, was wir vom Worte Gottes, von diesem wunderbaren Mann Gottes lernen können und was das mit unserem Leben zu tun hat. David ist neben Jesus die Person in der Bibel, von der am meisten beschrieben ist. Weißt du das? Von keiner Person ist so viel beschrieben wie von David. Und das hat seinen Grund. Er ist der Prototyp des neutestamentlichen Gläubigen. Er kannte die Gnade, er wusste, was das wirkliche Zentrum seines Lebens sein soll. Und er war ein Liebhaber, er war ein Freund Gottes. Und das ist, wozu wir gerufen sind, Gott kennenzulernen. Und mein Gebet ist, dass durch diese Dinge, die wir uns anschauen im Worte Gottes, dass wir Hunger bekommen nach Gott, dass wir Anleitung bekommen, wie wir in einer tieferen Weise Gott suchen können, ihn finden können, ihn erleben können, von ihm geprägt werden können, von ihm verändert werden können, um dann auch von ihm in einer stärkeren Weise gebraucht zu werden. Gott möchte uns gebrauchen, Gott möchte seinen Segen durch uns fließen lassen zu Menschen. Da ist so viel im Herzen Gottes. Solche guten Pläne, solche wunderbaren Gedanken und Absichten und Geschenke, die Gott hat für Menschen. Und Gott lässt seine Geschenke vom Himmel kommen durch Menschen. Es braucht Menschen, die den Ruf Gottes hören und die sich ihm zur Verfügung stellen, die sagen, ich gebe dir mein ganzes Leben oder das, was davon jetzt noch übrig ist. Und dass wir sagen, wir wollen entschieden leben, wir wollen konsequent leben, wir wollen gerade leben und wir wollen Gott Raum machen, in unserem Leben zu wirken. Das ist das Allerwichtigste. Wir leben in einer solchen Leistungsgesellschaft, auch geistlich gesehen, ist so eine enorme Betonung auf das Tun. Und unsere Aktivitäten und unsere Pläne und unsere Ideen und unsere Strategien und unsere Dinge, die wir so vorhaben. Gott ist an all dem überhaupt nicht interessiert. Was Gott sucht, sind nicht fähige Menschen, die clever sind, sich irgendwelche interessanten Dinge auszudenken. Was Gott sucht, sind Menschen, die sich ihm hingeben und die den Mut haben, Jahre und Jahrzehnte ihres Lebens zu geben, damit Gott in ihnen arbeiten kann. Es geht nicht um, was wir tun für Gott. Es geht darum, was Gott tut in uns. Und dann kann Gott in sehr, sehr kurzer Zeit durch uns etwas wirken, was all unsere menschlichen Bemühungen in Jahrzehnten und Jahrhunderten nicht zustande gebracht hätten. Weil es vom Himmel ist, weil es göttlich ist, weil dahinter so eine Kraft ist und so eine Fähigkeit, einfach tief einzugreifen in das Leben von Menschen. Gott war immer und ist auch heute auf der Suche nach Menschen, so wie wir das sehen bei David. Da kennt ihr diese Schriftstelle. Ich lese einmal vor, 1. Samuel 13, das war als endgültig oder schlussendlich offenbar wurde, dass Saul sich disqualifiziert hat durch sein Ungehorsam. Der Prophet Samuel sagt zu ihm, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Gott hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Gott hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und als Samuel das aussprach, war David ein junger Mann, vielleicht 15, 16 Jahre. Aber er sah etwas in diesem David und sagt, das ist einer nach meinem Herzen. Gott liebt alle Menschen, aber nicht alle sind ihm gleich nah. Und wir müssen herausfinden, was war es, was hat er in David gesehen, dass er sagen konnte, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Gott hat ihn erwählt, Gott hat ihn geprägt, Gott hat ihn zerbrochen, Gott hat ihn trainiert, Gott hat viel gewirkt in seinem Leben, aber dann endlich war Gott imstande, durch diesen Mann ein ganzes Volk zu segnen, ein ganzes Volk. Ihr wisst die gewaltigen Pläne, die Gott hatte für Israel schon ganz am Anfang, als sie herauskamen aus Ägypten. Gott sagt, ich mache dich zu einer Nation. Und alle Nationen ringsherum werden sehen, dass mein Name über dir genannt ist. Du wirst so gesegnet sein und in all dem Segen mich verherrlichen, dass alle anderen sehen die Güte und die Freundlichkeit und die Treue Gottes. Und Gott verheißt, du wirst Sieg haben, du wirst nicht bedrängt werden von deinen Feinden, du wirst keinen Mangel haben. Da wird eine wunderbare Ordnung aufgerichtet sein. Und es brauchte viele, viele Jahrhunderte, bis diese Verheißung sich erfüllen konnte. Erst unter David war es möglich, dass Gott diese Verheißung, die er da schon 5. Mose 28 gegeben hat, erfüllen konnte. Er konnte es nicht vorher tun, weil niemand da war, durch den er arbeiten konnte. Und wir brauchen dieses Verständnis, das ist so freisetzend und so herausfordernd und so ermutigend. Gott in seiner Allmacht ist begrenzt durch uns, durch unsere Reaktion, durch unsere Hingabe. Und er braucht Menschen, die seinen Ruf hören und die auf diesen Ruf antworten und die sich ihm hingeben und ihm erlauben, dass er sie vorbereiten kann. Gott ist begrenzt, diese unendliche Fülle des Himmels und die Fülle an Güte und Freundlichkeit in seinem Herzen ist begrenzt durch Menschen. Wir haben das Potenzial, Gott zu begrenzen. Gott kann im Himmel tun, was er will, aber auf dieser Erde braucht er Menschen. Er braucht Menschen, die er überzeugen kann, dass es sich lohnt, wirklich ganz und gar für ihn zu leben. Dass es sich lohnt, dass es kein besseres Leben gibt, als sich ihm hinzugeben und alles auf eine Karte zu setzen. Nicht so Christ sein nebenbei, so als Anhängsel an das wirkliche Leben, sondern wo Gott unser Leben ist, wo das eine ist, worum es überhaupt geht. Und alle anderen Dinge sind dem untergeordnet. Unsere Karriere, unser Glück, unsere Bequemlichkeit, unsere Sicherheit, unser guter Name und was auch immer, was wichtig ist im Leben. Alles ist untergeordnet diesem einen. Ich will zuallererst, dass Gott sich freut. Dass Gott Wohlgefallen hat an meinem Leben. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen der Liebe Gottes und dem Wohlgefallen Gottes. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Gott liebt alle Menschen, egal was wir getan haben, egal wo wir herkommen, egal wie jetzt noch durcheinander Dinge sind in unserem Leben und Dinge, die ihm nicht gefallen. Gottes Liebe ist da. Aber das Wohlgefallen Gottes, das ist etwas anderes. Das ist etwas anderes. Paulus sagt, sie waren alle gesegnet in Israel. Alle waren sie erwählt und alle hatten sie wunderbare Voraussetzungen, aber an den meisten von ihnen hatte er kein Wohlgefallen. Und Christ, ein Kind Gottes, bedeutet, ich beantworte den Ruf, ich will Gott wohlgefällig leben. Nicht nur vage irgendwie glauben, ja, ich bin geliebt, sondern daraus mache ich jetzt eine Antwort und sage, Gott, dann will ich dir Raum geben, ich will dir alles geben, ich will dir erlauben, in meinem Leben zu wirken, damit du in mir etwas wirkst, was dich verherrlicht, was dich erfreut, was dich widerspiegelt, was dich repräsentiert. Ich habe einen Mann gefunden, sagt der Herr. Tausend Jahre später, durch Paulus. David hat sein Leben schon längst gelebt und tausend Jahre später sagt der Herr immer noch, ein Mann nach meinem Herzen. So, das war nicht eine vollmundige Ankündigung für einen hoffnungsvollen Teenager, aber dann hat er ihn doch enttäuscht und dann musste er sein Urteil ändern. Tausend Jahre später sagt der Herr immer noch, ein Mann nach meinem Herzen. Du sagst, ja, und was ist mit Davids Schuld, was ist mit seinem Ungehorsam, was ist mit seinem Ehebruch, was ist mit seiner Schuld in Bezug auf den Tod? Die Gnade hat das ausgelöscht. Die Gnade hat das ausgelöscht. David hat Buße getan über diese Dinge. Hat sich nicht verschanzt in seiner Selbstgerechtigkeit, sondern hat sich überführen lassen, hat sich in die Wahrheit hineinführen lassen. Und Gott hat ihm vergeben und wenn Gott vergibt, dann reinigt er. Und dann deckt er zu und tausend Jahre später bleibt vom Davids Leben nur eins übrig, ein Mann nach meinem Herzen. So, es geht nicht darum, vollkommen zu sein, aus eigener Kraft fehlerfrei zu sein oder irgendetwas. Es geht einfach nur darum, dass wir ehrlich werden und dass wir Gott sein lassen, dass wir Gott Raum geben und dass er sein Werk in uns tun kann. Ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Halleluja. Und so wie es damals bei David war, so ist es auch heute. Gott sucht Menschen. 2. Chronik 16, Vers 9, dort heißt es, die Augen des Herrn durchforschen alle Lande. Die Augen des Herrn durchforschen alle Lande, um denen treu beizustehen, die von ganzem Herzen oder mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind. Das heißt nicht, früher einmal durchforschten die Augen des Herrn die Lande. Es steht in der Gegenwartsform, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Kleine Frage zur Orientierung, wo wir uns hier befinden. Gehört Bayern zu dieser Erde? Oder ist es extra terrestrisch? So, wenn Bayern und diese Ecke hier vom Bayerischen Wald, wenn das zur Erde gehört und wenn die Augen des Herrn durchlaufen, dann heißt es jetzt, hier, heute, morgen, durchlaufen die Augen des Herrn diesen Saal und suchen, ist da jemand, der so verrückt ist, dass er sagt, ich will es wissen, wenn Gott Gott ist, dann soll er Gott sein, ich setze alles auf meine Karte, ich verzichte auf meine eigenen Sicherheitsmaßnahmen, ich verzichte auf alle anderen Dinge, die man so anstreben könnte, ich will Gott zur Nummer eins machen und ich werde mich ihm geben und ich werde ihn suchen und ich werde ihm Raum geben, in mir ein tiefes Werk zu tun. Das spielt keine Rolle, ob das 10 Jahre, ob das 20 Jahre, ob das 30 Jahre dauert. Das spielt keine Rolle. Gott ist Gott und meine Zeit ist in seiner Hand. Und ich erlaube ihm, ein Werk zu tun. Und ich will zum Wohlgefallen Gottes leben. Nicht mir selber zum Gefallen. Nicht für meine Interessen und dann so nebenbei noch ein bisschen Gemeinde. Davon haben wir genug. Und deswegen funktioniert das alles nicht. Was wir brauchen, sind Menschen, die entschieden alles auf eine Karte setzen und sagen, wenn das stimmt, was in diesem Buch steht, wenn Gott sich kümmert, wenn Gott versorgt, wenn Gott mich schützt, wenn Gott meine Sicherheit ist, wenn Gott der ist, der mir alles gibt, was ich brauche, dann will ich das erleben, dann will ich das sehen. Und dann bin ich bereit, Schritte zu gehen und lasse mich führen und lasse mich von meinen eigenen Sicherheiten abschneiden. Wir erleben so wenig von Gott, weil wir so viele eigene Sicherheiten haben. Aber wenn wir alles auf ihn setzen, sagen, sei Gott, dann sagt er vielleicht Dinge, die uns Angst machen. Aber er möchte, dass wir in seine Hand kommen, dass wir vollständig von ihm abhängig sind, dass wir nichts anderes haben, außer sein Wort und seine Zusage. Und dass er unsere Hoffnung ist, dass er unsere Zukunft ist, dass er unser Leben ist. Dass er wirklich sich als der erweisen kann, der treu bei denen steht, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind. Gott sucht Menschen. Gott muss sein Werk tun durch Menschen. Und viele Male Menschen begrenzen ihn und geben ihm einen kleinen Platz, eine kleine Nische ihres Lebens. Aber Gott will alles haben. Er will alles haben. Und egal, wo wir herkommen, egal, wie alt wir sind, egal, wie es bis jetzt gelaufen ist, wir können uns ändern. Wir können entschieden werden. Wir können sagen, Gott, sei du Gott. Hier bin ich, ich gebe mich dir, ich lasse los meine eigenen Pläne, ich lasse los meine eigene Karriere, auch vielleicht meine geistliche Karriere. Ich lasse das alles los für dich, sei du Gott und führe du mich. Und wenn Gott uns führt, viele Male, besonders wenn es dann ums Ganze geht und wenn Gott ein tiefes Werk tun soll, dann führt er uns in die Wüste. Nicht auf die Höhen, in die Wüste. Da werden wir geformt. Da weht ein rauer Wind. Da werden wir verfolgt, verachtet, abgelehnt. Aber das ist die Schule, wo Gott Menschen formt. Da mussten sie alle durch. Ob das Josef war, ob das David war, ob das Mose war, ob das Paulus war, alle mussten dadurch, alle mussten durch die Wüste. Weil die Dürre der Wüste ist der geeignete Ort, wo wir wissen, wir brauchen Gott, sonst überleben wir nicht. Wir brauchen ihn, wir brauchen seine Nähe. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir in seiner Hand sind. Gott ruft Menschen, Gott sucht Menschen, so wie David, die dieses Herz nach Gott haben, die sich für nichts so sehr interessieren wie für ihn. David hat gleich von Anfang an, als der Heilige Geist auf ihn kam, eine gewaltige Verheißung bekommen für sein Leben. Aber das Wichtigste für ihn war nicht, König zu werden. Das Wichtigste für ihn war, ein Freund Gottes zu werden. Gott zu kennen, Gott zu gefallen, Gott nahe zu sein. Und das will der Heilige Geist wirken. Und viele Male, wir betonen dritt-, viert-, fünfklassige Dinge. Aber wenn der Heilige Geist auf einen Menschen kommt, er will unser Herz formen, dass wir Menschen werden nach dem Herzen Gottes. Dass wir entschieden werden, dass wir einfach werden. Dass unsere Prioritäten sich ordnen und dass das Erste endlich auf den ersten Platz kommt. Und das ist, was wir bei David sehen können. Diese Entschiedenheit, dieses Gott muss in allem Gott sein. Gott muss der Erste sein. Halleluja. Dafür wird der Heilige Geist gegeben. David, als er gerufen wurde als Jüngling, der Heilige Geist kam auf ihn. Aber das war nicht die Einsetzung zum Dienst, sondern das war die Kraftausstattung, um jetzt durch die Jahre der Vorbereitung zu gehen. Und ich habe viele gesehen, die das bisschen an Salbung, was sie bekommen haben, benutzt haben, um ihren Dienst groß zu machen, statt das zu nehmen, wofür es wirklich gegeben war, in die Tiefe zu gehen mit Gott. Und Gott zu erlauben, in ihnen ein Werk zu tun. Da ist eine Salbung der Berufung und da ist eine Salbung der Ausstattung zum Dienst. Und man kann einen kleinen Dienst haben. Wenn man die Salbung der Berufung nimmt und fängt an, damit zu dienen. Aber was Gott möchte, dass wir das nehmen, was er uns gibt, um zu erlauben, dass in uns gearbeitet wird. Wir brauchen mehr als nur ein paar Jahre Bibelschule und theologisches Wissen oder irgendwelche Ansammlungen von Prinzipien und Ideen und Theorien. Was wir brauchen, ist eine tiefe Hingabe an Gott, eine Gemeinschaft mit ihm, wo er unser Leben ist. Wo unser Leben total von ihm abhängig ist, wo das nicht nur ein frommes Wort ist, sondern wo wir tatsächlich in seiner Hand sind und wo er mit uns machen kann, was er möchte. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, dass wir sagen, Gott, ich will dir vertrauen, mach mit mir, was du möchtest. Ich sage dir, es werden Dinge passieren, die du dir nicht hättest träumen lassen. Nicht schöne Dinge. Erschütternde Dinge, angsteinflößende Dinge. Weil als allererstes muss Gott dich von allen anderen Sicherheiten abschneiden. Gott kann uns nicht gebrauchen, wenn wir nach Menschenehre suchen, wenn wir uns einen Namen machen wollen. Und das ist in allen unseren Herzen. Das ist das Herz des Menschen, sich zu erheben. Das Gift der Selbsterhebung ist im menschlichen Herzen. Wir wollen uns einen Namen machen. Und das alles im christlichen Jargon, aber letzten Endes, es geht um unser Imperium, um unser Reich, um unseren Namen. Und nur Gott ist imstande, von diesem Gift uns zu entwöhnen. Von diesem tief eingewurzelten, krankhaften, verkehrten Strebungen uns frei zu machen. Und die allermeisten haben noch nicht mal eine Ahnung, dass so etwas in ihrem Herzen wohnt. Haben noch nicht mal eine Ahnung davon, geschweige denn, dass der Prozess begonnen hat, dass sie davon losgeschnitten werden. Aber Gott kann nicht Menschen gebrauchen, die sich auf Menschen verlassen. Auf Organisationen, auf Empfehlungsbriefe, auf all diese Tricks und diese Dinge, die da alle so im Gange sind. Was Gott braucht, sind Menschen, die sich ihm hingeben und sagen, ich will von dir leben. ich will für dich leben. Und es braucht lange, bis der eigene Ehrgeiz und die eigene Ungeduld abstirbt. Es braucht lange. Wir können sagen, wir sind bereit dazu. Aber bis das in uns passiert, das dauert. Das dauert. Und wir brauchen eine Sicht, worum geht es wirklich? Was will Gott wirklich tun? Was ist ihm wirklich wichtig? Zahlen, Gebäude, beeindruckende Events, das ist alles für Gott völlig uninteressant. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Was ihn interessiert, sind Herzen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Und das ist auch das Hoffnungsvolle. Vielleicht hast du nicht viele Talente, viele Gaben und nicht irgendwie eine Persönlichkeit, auf die andere schauen oder die irgendwie für andere wichtig erscheint. Wunderbar. Dann hast du schon einen riesen Vorteil. Denn alle, die das haben, verlassen sich darauf. Es braucht einen langen Weg, davon erstmal frei zu werden. So, wenn du sagst, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts, wunderbar, dann bist du viel dichter dran, in die Schule Gottes genommen zu werden. Und dieser Prozess der Demontage kann wesentlich kürzer ausfallen. Gott sucht nicht Qualifikationen, Begabungen, Talente, Redefähigkeit oder irgendwie solche Dinge. Menschliche Leiter, Qualifikationen, das ist für Gott alles nur ein einziges Hindernis. Von Diploma will ich gar nicht reden. Wer von den Aposteln hatte ein Diploma? Ja, einer hatte, Paulus. Und der hat es alles weggeschmissen. Wir haben eine christliche Welt aufgebaut, die hat mit diesem Buch fast nichts mehr zu tun. Die ist so weit weg von den Dingen, die Gott wichtig sind. Und was es braucht in dieser Zeit des Abfalls. Und wir sehen das um uns herum. Wie immer die Dinge verrückter werden und krasser werden und so werden, dass wer hätte sich das träumen lassen, dass es einmal solchen Unfug gibt im Namen des Herrn, wer hätte sich das träumen lassen? Wer hätte das gedacht vor 20 Jahren, wenn jemand prophezeit hätte, die Zustände der geistlichen Landschaft, die wir heute haben, alle hätten gesagt, das ist Wahnsinn, das ist niemals real, das kann es nicht geben, so etwas kann es nicht geben. Und heute haben wir so ein Durcheinander. Und so wenige, die wirklich Gottes Herz kennen und die von Gottes Herzen bewegt werden. Und Gott will etwas tun in diesem Land. Gott will einen Durchbruch geben, aber nicht auf die Art und Weise, wie viele uns das vorgemacht haben mit irgendwelchen Events. Gott braucht keine gefüllten oder halbgefüllten oder viertelgefüllten Stadien, um das Land zu bewegen. Das sind alles Menschenideen. Das hat mit Gott nichts zu tun. Aber tausende von Leuten glauben das. Und alle paar Jahre gibt es ein neues Event, das das Land verändert und alle rennen wieder hin. Und alle haben die Hoffnung, wenn ich da teilnehme, dann bin ich Teil von etwas Großem und dann geht es endlich los. Ihr Lieben, wie lange wollen wir diesen Traum noch weiter träumen? Das wird jetzt seit 30 Jahren geträumt, dieser Traum. Und die Schlagzeilen und die Überschriften auf den Flyern und den Konferenzen werden immer gewaltiger. Immer imposanter, aber der Gehalt, das, was zum Schluss übrig bleibt, wird immer weniger. Der Anspruch immer größer und die Substanz, die dahinter ist, ist immer weniger. Es zerrinnt alles zwischen den Händen. Aber Gott will etwas tun, aber auf seine Art und Weise. Und da ist so ein Bedarf an Menschen, die sich rufen lassen, die sich hingeben, die sagen, Gott, wirke du, hier ist mein Leben, gebrauche meine letzten Jahre, meine letzten Jahrzehnte, gebrauche die zu deiner Ehre. Gott will etwas tun in diesem Land und es braucht so viele Menschen. Für alles Platz. Jeder kann einen wichtigen Teil tun. Und wenn ich sage einen wichtigen Teil, dann bedeutet das nicht, dass du groß und berühmt wirst und alle irgendwie mit Bewunderung deinen Namen aussprechen. Es bedeutet, dass du im Himmel bekannt wirst. Und dass dein Name mit Ehrfurcht genannt wird in der Finsternis. Darum geht es. Was Menschen über uns sagen, wen interessiert das? Wen interessiert das? So wichtig ist, was sagt Gott? Was ist sein Urteil? Und sein Urteil über David war: ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Und wir können uns entscheiden und wir können sagen: hilf mir, Herr, dass das das Erste wird in meinem Leben. Hilf mir, dass ich einer werde, der so konsequent und zielstrebig auf das eine zulebt. Dir muss Raum gegeben werden in meinem Leben. Gebrauche mein Leben. Mach mich zu jemand, durch den du wirken kannst. Mach mich zu jemand, der dich bekannt macht. David konnte eine ganze Generation und viele nachfolgende Generationen mit der Realität Gottes bekannt machen, weil er Gott kennengelernt hatte. Und wenn wir heute etwas brauchen, dann ist es wirkliche Kenntnis Gottes. Wenn wir Gott wirklich kennen würden, oder wenn das Volk Gottes ihren Gott wirklich kennenlernen würde, dann würden sofort die Büchertische entrümpelt werden. Und viele Veranstaltungen würden nicht mehr stattfinden, weil die Leute Gott kennen und wissen, diese Veranstaltung ist nicht von Gott und sie gehen da nicht hin. Und mangels Masse fällt das alles aus, was ein Riesengewinn ist. Weil nicht Gelder verballert werden für Dinge, die sowieso nichts bringen. Dienste werden kollabieren, die gar nicht von Gott sind, die mit einer Salbung operieren, wo drei Viertel Seele ist und vielleicht noch minimale Spuren Heiliger Geist oder vielleicht schon etwas völlig anderes. Wenn wir Gott kennen würden und wir würden uns mit den Dingen beschäftigen, die von Gott sind, viele Dinge, die heute groß und bekannt und anerkannt sind, würden kollabieren. Und der Himmel wird nicht weinen. Aber diese Revolution wird nur stattfinden, wenn da Menschen sich rufen lassen, die sagen: ich muss Gott kennenlernen. Ich muss wissen, wie er sich anfühlt. Ich muss wissen, was ihm wichtig ist. In mir muss anfangen zu leben, was in ihm lebt. Mich muss bewegen, was ihn bewegt. Nicht mein eigener Ehrgeiz, nicht meine eigene Großmannssucht, nicht meine eigenen kleinen Pläne, sondern mich muss bewegen, was ihn bewegt. Das ist, was Apostel Paulus zum Apostel gemacht hat. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Hat er gesagt, ich predige schön, damit ich wieder irgendwie auf der Top 10 bin oder so etwas. Sein Interesse war niemals, Menschen zu schmeicheln, Menschen zu gefallen. Sein Interesse war, die Gemeinden müssen zu Jesus, sie müssen an Jesus gebunden werden, nicht an ihn. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Gott hat ein tiefes Werk getan an diesem Mann. Und das, was Gott bewegt, der Eifer um sein Volk, das lebte in Paulus. So, Gott kann Menschen rausholen und freimachen, aber dann geht es weiter. Das Rausholen und das Freimachen ist der Anfang, aber nicht das Ende. Dann beginnt das Gott, wenn er uns rausgeholt hat aus der Finsternis, aus der Verlorenheit, dann beginnt er, dass er in uns hineinlegt, was ihn ausmacht. Was für ihn wichtig ist, was für ihn zählt. Wie oft passiert mir das, dass ich in Gemeinden spreche über die heilige Eifersucht Gottes und die Leute schauen mich an und du siehst in ihren Gesichtern, dass sie völlig ratlos sind und das überhaupt nicht einsortieren können und noch niemals in ihrem Leben etwas von der heiligen Eifersucht Gottes gehört haben, obwohl die Bibel davon spricht. Aber weil wir die Bibel nicht kennen und den Autor dieses Buches nicht kennen, wenn wir dann mit diesen Realitäten in Berührung kommen, wir gucken, das ist aber komisch. Ja? Weil Gott uns komisch ist, weil wir Gott überhaupt nicht kennen. Und das hat David ausgezeichnet. Er war ein Liebhaber Gottes. Er war ein Freund Gottes. Er hat gesagt: mein Leben gehört dir. Ich bastel dir nicht an meiner eigenen Karriere, sondern ich gehöre dir, ich schenke dir mein Leben. Und ich will, dass dieses Leben dich verherrlicht. Das war sein Ziel. Und das ist Gottes Ziel für uns alle. Das ist, was seine Sehnsucht ist. Er möchte uns erschüttern und sagen: hey, da ist noch etwas anderes als kleine christliche Beschäftigung so am Rande. möchte dich zu mir ziehen. Ich möchte dich sehen lassen, was mich ausmacht. Ich möchte dich sehen lassen, meine Schönheit. Und du sollst davon fasziniert sein und sollst einer sein, der alles, was er braucht, in mir findet. Das ist, was ich sehe bei David. Das hat ihn ausgezeichnet. Diese Beziehung zu Gott. Lass uns einmal einige Verse anschauen, die seine Sehnsucht nach Gott ausdrücken. Psalm 63. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch, in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So, also mit diesem Hunger, mit diesem Durst, mit dieser Sehnsucht, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zu Hilfe geworden. Im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir. Deine Rechte hält mich aufrecht. Was für gewaltige Worte. Was für ein Hunger nach Gott. Ich schaue aus nach dir. Ich will deine Macht und deine Herrlichkeit sehen. Ab und zu hören wir in unserem Land den Ruf, ja, wo sind die Wunder? Lass uns die Wunder sehen. Aber wer schreit, lass uns die Demut Jesu sehen, lass uns die Schönheit des Herrn sehen, lass uns die Echtheit Gottes in unserem eigenen Herzen haben. Diesen Schrei hörst du fast nirgendwo. Und Gott will Wunder tun, bitte, versteh mich nicht verkehrt. Aber die gewaltigen Manifestationen, die Gott versprochen hat, um zu zeigen den Ungläubigen, dass er da ist und wie er ist, werden nur kommen durch ein Volk, das nicht die Wunder sucht, sondern das zuallererst ihn sucht und das ihn kennt. Wir werden nicht in die Dimension der Wunder kommen, indem wir Wunder suchen, sondern indem wir den suchen, der ein Wunder ist und der Wunder tut in unserem eigenen Herzen. Dazu ruft uns Gott. Es dürstet nach dir meine Seele. Es ging um die Person Gottes, nicht um den Plan für Davids Leben. Wann werde ich endlich König? Oder so etwas. Wann kann ich endlich all das sehen, was mir verheißen wurde? Nein, meine Seele dürstet nach dir. Ich will dich haben. Das ist doch, was Jesus gesagt hat. Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist die Herrschaft Gottes. Wo Gott herrscht, ist Gerechtigkeit. Also dieses, die hungern und dürsten nach Gottes Herrschaft, nach Gottes Gegenwart. Das ist die Grundlage unseres Lebens mit Gott. Ein Durst nach Gerechtigkeit. Weil unser Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist. Und nur weil er so lange schweigt und sich so viele Dinge bieten lässt, denken wir, er ist mit diesen Dingen einverstanden. Und wir denken, das macht ihm nichts aus. Aber das ist eine Täuschung. Gott ist geduldig von unendlicher Langmut. Aber der Tag der Rache wird kommen. Was war die Botschaft von Jesu? Der Geist des Herrn ist auf mir. Aber den letzten Teil aus Jesaja, um zu verkündigen den Tag der Rache unseres Herrn, unseres Gottes, hat Jesus weggelassen, weil das nicht die Zeit war. Aber jetzt werden wir das Reich Gottes verkündigen und wir werden einen Tag der Rache unseres Gottes verkündigen. Einen Tag der Rache. Denn dieser Tag ist sehr, sehr nah. Wobei ich nicht weiß, ob das 20 Jahre bedeutet oder 30 Jahre oder vielleicht sogar mehr. Ich weiß es nicht. Aber das spielt auch keine Rolle. Was sind 30 Jahre? Was sind 30 Jahre? Der Tag der Rache unseres Gottes wird kommen, wo vor dem ganzen Erdkreis gezeigt wird, wie Gott denkt über Bosheit, über Stolz, über Selbstherrlichkeit, über Gewalt, über Missbrauch und all diese finsteren Dinge, die das Leben hier auf diesem Planeten so, so schwierig machen. Gott wird zeigen, wie er darüber denkt. Und weil wir Gott als Richter, der das Böse bestraft, nicht wirklich kennen, deswegen haben wir auch keine Erwartung und wir kämpfen nicht dafür, dass der König wiederkommt. Petrus sagt, wir erwarten die Ankunft des Herrn. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das heißt nicht, in welcher Friede wohnt, in welcher Freude wohnt, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Weil wenn Gerechtigkeit da ist, wird Friede da sein. Und wenn Friede da ist, wird Freude sein. Was ist das Reich Gottes? Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und das ist das Problem der charismatischen Bewegung. Sie versucht in Gemeinden eine Atmosphäre von Freude zu erzeugen, statt dafür zu sorgen, dass wir eine Atmosphäre von Gerechtigkeit haben. Wenn wir die Sünde behandeln würden, wie Gott möchte, dass wir die Sünde behandeln, ist der Standard Gottes in der Gemeinde aufgerichtet und dann wird Frieden sein. Und wenn wirklicher Friede da ist, wird Freude da sein. Und dann müssen wir nicht kurbeln, dann brauchen wir keine Animatoren, die irgendwie am Sonntagmorgen die Kurbel drehen und versuchen, irgendwie eine beschwingte Atmosphäre herbeizuführen. Das ist alles Unsinn. Der Heilige Geist kommt, wo wir mit ihm zusammenarbeiten. Aber wir können nicht Ungerechtigkeiten in unserer Mitte und im Volk Gottes stehen lassen und dann hoffen, irgendwie die Freude kommt. Das kann nicht funktionieren, das hat nicht funktioniert und es wird nicht funktionieren. Gott ist ein Gott von Gerechtigkeit. Er ist überhaupt nicht einverstanden mit Unterdrückung, mit Bosheit, mit Selbstherrlichkeit. Und er wird diese Dinge richten auf eine solche Art und Weise, dass jeder weiß, was sein Geschmack ist und was er liebt und was er hasst. Und weil wir so wenig das Herz Gottes kennen, weil das uns nicht nahe ist, wenn es von Jesus heißt, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Wir kennen keinen hassenden Gott. Und deswegen sind wir auch so tolerant mit Sünde, bei uns selber und bei den anderen. Wir kennen nicht einen hassenden Gott, aber im Herzen Gottes ist ein brennender Hass auf das Böse, auf das Gemeine, auf das Schmutzige, auf das Gewalttätige, auf das Verlogene, auf das Unaufrichtige. Da ist etwas in Gottes Herzen und er sagt, ich kann es nicht ertragen. Und er ist nicht bereit, es zu ertragen. Im Himmel hat es einer versucht. Der wurde sofort rausgeschmissen. Und wenn die Herrschaft Gottes, der Thron Gottes auf diesem Planeten kommt, dann wird der, der aus dem Himmel auf die Erde geworfen ist, von der Erde verschwinden. Das ist, was die Bibel sagt. Wenn der Thron Gottes aufgerichtet wird, kann die Macht der Finsternis, Satan und die Dämonen, können nicht bleiben auf diesem Planeten. Sie müssen gehen. Sie müssen gehen. Und weil wir den Gott der Gerechtigkeit, den Gott, der das Böse richtet, nicht wirklich kennen, ist so wenig Eifer da. Und es ist kein Kämpfen da. Gott, komm. Richte den Thron auf deines Sohnes. Gib uns eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Manchmal die Menschen in der Welt sind mehr bekümmert um Gerechtigkeit als die Kinder Gottes, weil wir ein völlig verkehrtes Konzept von Liebe haben. In unserem Verständnis von Liebe fehlt dieses Element, das Böse zu bestrafen. Und darum ist auch so wenig Kraft drin, Menschen wirklich zu bessern. Und wenn wir Menschen wären, die den Ruf hören, wie David gehört hat, und wir lassen uns ein einfach eine Reise zu beginnen, Gott wirklich zu suchen, Gott kennenzulernen, von ihm geprägt zu werden, dann werden wir Gott anfangen zu repräsentieren. Und dann werden wir eine Stimme werden, nicht ein Echo. Wir haben so viele Echos in diesem Land, die einfach nur nachplappern, was irgendwer von Rang und Namen schon einmal erzählt hat. Aber so wenig, die etwas von Gott empfangen haben und die stehen für das, was Gott gesagt hat. Egal, was die anderen sagen, ob die applaudieren oder ob die verachten oder wie sie reagieren. Wir brauchen Menschen, die auf Gottes Seite stehen. Egal, was das hervorruft. Egal, ob Applaus, ob Zustimmung oder Verachtung. Und dazu ist notwendig, dass wir von Gott bekommen, was wir brauchen. An Geborgenheit, an Zustimmung, an Identität, an Gewissheit. Ja, ich gefalle Gott. Gott ist zufrieden mit dem, was ich tue. Gott gefällt das. Das würde uns frei machen von dieser Sucht, immer zu schauen, was sagen die anderen. Wenn wir ruhen würden in Gott, wenn Gott Erlaubnis hätte, uns zu sättigen, uns zu füllen und die Bedürfnisse unseres Herzens zu befriedigen. Wir sind so gemacht, dass nur Gott uns wirklich zufriedenstellen kann. Wir haben ein tiefes Bedürfnis. Wir wollen sicher sein, wir wollen gewiss sein, dass wir wertvoll sind. Das haben wir. Das kriegen wir auch nicht weg. Aber die Frage ist, wo stillen wir dieses Bedürfnis? Suchen wir Bestätigung und Applaus und Akzeptanz und Bewunderung von Menschen? Oder erlauben wir, dass Gott das in uns füllt? Und das ist vielleicht eine der gewaltigsten Errungenschaften von David, dass er zum allerersten Mal eine Offenbarung formuliert hat. Andere haben es wahrscheinlich auch schon vorher erlebt, aber er war der Erste, der das wirklich formuliert hat. Man kann eine solche Beziehung mit Gott haben, wo in unserem Innern, in unseren Emotionen ganz tiefe Dinge passieren. Sättigung, Geborgenheit, Erfüllung, Freude, Sicherheit, Schutz. All das beschreibt er in seinen Liedern, dass er das findet in Gott. Und er war der Erste, der das entdeckt hat. Man kann Gott so nah sein. Er ist nicht nur der Heilige, nicht nur der Gesetzgeber, sondern er ist auch der, der uns erfüllt, der uns sättigt, der uns das gibt, wonach unser Herz uns verlangt. Und das ist, was wir lernen können von David. Da ist eine Beziehung zu Gott, wo wir alles, was wir brauchen, in ihm finden. Und je mehr wir dahin kommen, umso mehr kann Gott uns gebrauchen. Je mehr wir noch die Anerkennung von Menschen brauchen oder andersrum ausgedrückt, ihre Ablehnung versuchen zu verhindern und ihre Verachtung fürchten, wir sind nicht fähig, gebraucht zu werden. Die Menschen, die frei sind von diesen Dingen, das sind die Menschen, die Gott gebrauchen kann. Und dazu ruft uns Gott. Egal, wie das dann aussieht, und das spielt keine Rolle, ob du eine Stimme wirst für 10 Menschen oder für 100 Menschen oder für 1000 oder für Tausende, das spielt alles keine Rolle. Wichtig ist, dass du an dem Platz, wo du stehst, für Gott stehst und Gott bekannt machst. Das ist, was zählt. Erfolg wird niemals an Zahlen gemessen, niemals. An Größe von Gebäuden, an Größe von wie viele Leute haben wir in unserem Netzwerk und all diese ganzen Geschichten. Hast du jemals gesehen, dass Paulus sich mit solchen Fragen beschäftigt hat? Und wenn die Apostel sich getroffen haben, wie viel hast du auf deiner Mailingliste? Das sind doch alles Spiele von Kindern. Das hat mit Herz für Gott und Reich Gottes überhaupt nichts zu tun.
wenn da Apostel sich vergleichen, sogenannte Apostel, und fragen, wie viel hast du am Sonntagmorgen, dann weiß ich, dass es keine Apostel sind. Weil Apostel müssen nicht fragen, wie viel hast du da am Sonntagmorgen. Und wenn sie fragen würden, dann würden sie sagen, wie viel hast du in der Gebetsnacht? Wenn man überhaupt nach Zahlen fragt. Das sind doch Spiele von Menschen, die ihr Vergnügen darin finden, sich gut zu fühlen in den Augen der anderen. Das hat mit Kenntnis Gottes, mit Freundschaft Gottes, mit Reinheit des Herzens nichts zu tun. Überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts. Und jeder von uns wird gerufen und jeder von uns kann in die Schule Gottes gehen. Du sagst, ja, ich habe keine Zeit, ich habe nicht die Möglichkeiten, aufgrund meiner familiären Umstände jetzt auf eine Bibelschule zu gehen. Du kannst in die Schule Gottes gehen. Und die findet da statt, wo du bist, auf deiner Arbeit, in deinem persönlichen Kreis, da, wo du zu Hause bist mit den Kindern oder wo du dein Umfeld hast. Da kannst du in die Schule Gottes gehen. Und da kannst du sagen, Gott, ich will hier dich repräsentieren. Ich will für dich stehen. Ich will dich kennenlernen. Und Gott wird dich ausbilden. Und Gott wird dich prägen. Lass uns einmal zu Psalm 27 gehen. Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken oder Freude zu haben in seinem Tempel. Das ist etwas, was wir von David lernen können, dieses fokussierte Leben. Er war sich darüber im Klaren, worum ging es ihm, was war wichtig. Du konntest David nachts um 3 aus dem Tiefschlag wecken und sagen, David, jetzt sofort will ich wissen, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ohne nachzudenken, komm, zack, zack. Und dann würde ich sagen, ja, weißt du, also, ja, König möchte ich mal werden und ein schönes Leben führen. Eines habe ich erbeten, danach trachte ich. Heilige Einseitigkeit ist, was wir von David lernen können. Alles auf eine Karte setzen. Wenn wir Gott kennenlernen, haben wir alles. Wenn wir Gott nicht kennenlernen, können wir alles haben und haben doch alles verloren. Gott zu kennen ist der Schlüssel für Geborgenheit und für Sicherheit und für Frucht zu bringen. Für beides. Für eigene Sicherheit und Frucht zu bringen. Gott zu kennen. Eins habe ich erbeten, danach trachte ich. Nicht, ich kann mich erinnern, einmal habe ich ein Gebet gesprochen, ach Herr, wenn dieses eine passieren würde in meinem Leben, das wäre schön. Er trachtet danach. Also das ist etwas, was jeden Tag real ist für ihn, was ihm vor Augen ist. Er führt ein fokussiertes Leben. Das ist, worum es ihm geht. Kannst du dich erinnern, was Jesus zu Martha gesagt hat? Martha, Martha, du bist um vieles besorgt. Lukas 10, kannst du nachlesen. Um vieles besorgt, aber 20 Dinge sind nötig. Nein, eins ist nötig. Eins ist nötig, nur eins. Nicht zwei, nicht drei, nur eins. Das kann man sich doch merken. Nur eins ist nötig. Und was war das eine? Das war das, was Maria erwählt hatte. Jesus zu suchen, ihn anzuschauen, seine Worte auf sich wirken zu lassen. Der Herr ist nicht an Aktivitäten interessiert, sondern an Herzen interessiert. Die Aktivitäten kommen danach, wenn die Herzen geprägt sind, wenn die Herzen umgeformt sind, wenn die Herzen in Übereinstimmung mit ihm sind, dann kommen die Aktivitäten, die müssen kommen. Aber Aktivitäten, bevor Gott überhaupt begonnen hat, sein Werk zu tun, sind sinnlos, sind wertlos. Und die Bibel sagt, dass eines Tages alle unsere Werke mit Feuer getestet werden. Und alle Werke, die aus falscher Motivation passiert sind, um mich darzustellen, um mir einen Namen zu machen, um für mich Vorteile zu haben, um für mich etwas herausspringen zu lassen. All diese christlichen Werke, die aus einer falschen Motivation geschehen, werden alle verbrennen. Die werden alle verbrennen. Und zwar nicht heimlich, sondern so, dass alle anderen wissen, was am Ende noch übrig geblieben ist. Und entsprechend dem, was ich getan habe, aus wirklicher Liebe zum Herrn, entsprechend der Opfer, die ich getan habe, weil Gott mir wichtiger ist als alles andere, wird die Belohnung kommen. Und diese Belohnung wird sichtbar werden. Jeder wird sehen. So ist nicht so wichtig, ob jetzt jeder sieht, was für ein wunderbarer Mensch du bist. Wichtig ist, dass nachher die Menschen das sehen. Und sie werden es sehen. So, wir müssen gar nicht kämpfen um unsere Ehre und unseren Ruhm. Der wird nachher von alleine kommen. Und er kann klein und er kann groß ausfallen. Wenn das wirklich wahr ist, dass alle unsere Werke sowieso getestet werden. Und alles, was nicht aus einer reinen Motivation kommt, sowieso alles verbrennt und vergeht. Wenn das wirklich stimmt, wenn es diese Preisrichterbühne Christi gibt, wenn es diesen Tag der Bewertung meines Lebens gibt im Himmel, dann wäre es doch klug zu sagen, Gott, gib es eine Möglichkeit, jetzt schon die Dinge sein zu lassen, die sowieso nachher verbrennen. Gib es eine Möglichkeit, so mit dir zu leben, dass ich nicht immer aufs falsche Pferd setze, dass ich nicht immer sinnlose Aktionen abspule und dass ich nicht immer mir Programme ausdenke und Aktionen, die gar nicht von dir sind, die schlussendlich sowieso alle nur Rauch und Asche sind. Gib es eine Möglichkeit, dass ich im Verborgenen die Dinge tue, die wirklich zählen, die dein Wohlgefallen haben. Und eine solche Möglichkeit gibt es. Wir können Gott kennenlernen, wir können an sein Herz kommen. Wir können das Zeugnis des Heiligen Geistes haben, dass wir Gott gefallen. Das ist, was die Bibel sagt. Das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass wir Gott gefallen. Halleluja. Das ist, was ich haben will. Das ist, was du eigentlich haben willst. Das ist, was wirklich zählt. Alles andere bringt nur eine kleine kurzfristige Erleichterung oder eine kleine Belebung, aber es ist nichts Echtes, es ist nichts Dauerhaftes. So, das eine ist nötig. Und wenn du den Ruf hörst, mit dem David gerufen wurde, dann wirst du verstehen, das ist ein Ruf, Gott kennenzulernen, Gott zu lieben. Das ist der Ruf. Nicht dein Dienst, sondern Gott zu kennen, Gott zu lieben. Das ist das Erste und das Größte. Matthäus 22, 37. Das Erste und das Größte Gebot. Nichts ist wichtiger als das. Das ist das Erste. Und in den allermeisten Gemeinden, die ich besuche, ist das, was für Gott das Erste ist, irgendwo Platz 10, Platz 15, Platz 20. Aber nicht das Erste. Und wir müssen unsere Prioritäten ändern. Wir müssen uns rufen lassen, sagen, Gott, hilf mir, ein solches Leben zu führen, wo ich weiß, und die, die mit mir zu tun haben, wissen das auch, das Erste ist für mich das Erste. Das Größte ist für mich das Größte. Das Wichtigste in Gottes Augen ist auch für mich das Wichtigste. Das muss unser Streben sein. Danach trachte ich. Eins habe ich erbeten. Danach trachte ich. Gott zu kennen, Gott nahe zu sein, ihn zu erleben, wie er wirklich ist. Hier heißt es, anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Davids Gebete, Davids Lieder sind voll von dieser Wahrheit. Man kann Gott sehen. Man kann ihn erleben, man kann ihn wahrnehmen, man kann ihm so nahe kommen, dass man ihn mit den Augen des Herzens sehen kann. Und man kann sehen, ob er zufrieden ist, ob er sich freut, ob ich sein Wohlgefallen gefunden habe oder ob nicht. Eine solche Nähe zu Gott. Anzuschauen,
Hier heißt es die Freundlichkeit. Streich das durch. Dieses Wort wäre viel, viel besser übersetzt mit Schönheit. Dieses hebräische Wort, was hier im Deutschen mit Freundlichkeit übersetzt ist in der Elberfelder Bibel, was es bedeutet, ist Schönheit. In der englischen Bibel, the beauty. Russische Bibel, Schönheit. Spanische Bibel, Schönheit. Nur die Deutschen kriegen es nicht hin. Und das hat eine Geschichte. Weil Gott und Faszination, das passt irgendwie nicht zusammen. Also Gott hat was mit Gebote und mit Pflicht zu tun und mit Anstrengungen, aber mit Faszination, das passt nicht in die deutsche Theologie. Aber wenn Gott nicht die Faszination unseres Herzens ist, wenn wir ihn nicht bewundern für wie er ist, wie wollen wir ihn jemals lieben? Man kann nicht jemanden lieben, für den man nicht von Herzen dankbar ist. Das ist völlig ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Man kann nicht einen Gott lieben, den man gar nicht kennt. Und wenn man ihn kennt, wird man anfangen, ihn zu bewundern. Und wird dankbar sein und wird begeistert sein. Und da wird eine Sehnsucht sein. Wir haben so wenig Sehnsucht nach Gott, weil wir ihn gar nicht kennen, weil wir gar nicht wissen, wie er ist. Und mit dem Ausdruck, die Schönheit Gottes anzuschauen, oder nachher im Neuen Testament sagt es Jesus, meine Herrlichkeit zu sehen. Wir können damit kaum was anfangen. Wir können uns darunter gar nichts vorstellen. Das verbindet sich nicht mit irgendwelchen Erfahrungen. Das verbindet sich nicht mit Emotionen. Das ist einfach irgendwie nur eine Vokabel. Die kommen in manchen Liedern vor, dank sei Gott, dass wir schon teilweise die richtigen Dinge singen. Jetzt müssen wir nur noch einmal hören, was wir singen. Und sagen, ich will es nicht nur auf dem Overhead haben oder an die Wand projiziert, ich will es in meinem Leben haben. David war jemand, der von Gott fasziniert war, der Gottes Wesen erfahren konnte, der Gottes Wesen angeschaut hat und davon überwältigt war, davon fasziniert war und deswegen auch immer stärker hingezogen war zu Gott. Wir sind deswegen so wenig hingezogen zu Gott, weil wir so wenig im Herzen von ihm kennen. Wir kennen Worte über ihn, aber nicht die Realitäten, die dahinter sind. Wir hören Worte, wir hören das Wort Demut, aber wir haben keine Anschauung, wir haben das noch nie gesehen, wir haben das nicht erlebt, was das wirklich bedeutet, diese Demut Christi, sich ganz dem Vater hinzugeben und für seine Ehre zu leben und sich völlig von ihm abhängig zu machen. Wir sehen nicht die Schönheit der Demut Jesu. Und weil wir die nicht sehen, schätzen wir sie nicht. Und weil wir sie nicht schätzen, begehren wir sie nicht für uns. Und weil wir sie nicht begehren, bekommen wir sie auch nicht. Und Leute sind so blind. Und die krassesten Formen von religiösen Stolz werden noch akzeptiert. Und Leute kennen Gott nicht und sie laufen dem hinterher, statt zu sagen, das ist das Gegenteil von dem, was mein Herz, meinen Herrn ausmacht. Und dieser Mensch, wenn er sich so benimmt und solche Dinge tut und so sein Leben führt, er kennt Gott nicht und ich wende mich von ihm ab. Nein, es gibt Leute, Scharlataner. Sie kennen Gott nicht und sie haben flotte Sprüche auf Lager und Leute rennen ihnen hinterher, weil sie Gott nicht kennen. Unser großes Problem ist ein Mangel an Erkenntnis Gottes. Wie viel würde sich verändern in den Gemeinden und zwischen den Gemeinden und im Land, wenn die Erkenntnis Gottes sich wirklich bahnbrechen würde? Das war das Herz Davids. Ich will nahe sein bei Gott. Ich will Gott anschauen. Ich will ihn kennenlernen. Ich will ihn lieben. Ich will, dass er die entscheidende Kraft ist in meinem Leben, die alles prägt. Alles muss auf ihn zugeschnitten sein. Alles muss auf ihn hinführen. Er ist das Zentrum. Das ist das Gewaltige, was wir lernen können bei David. Und wir können Schritte gehen
um selber auch diesen Hunger zu entwickeln. Weißt du, dass du verantwortlich bist für den Hunger nach Gott, den du hast? Du bist so hungrig nach Gott, wie du sein möchtest. Nicht irgendjemand anders, nicht dein Ehepartner, nicht dein Hauskreisleiter, nicht deine geistliche Leitung. Niemand ist verantwortlich. Du bist selber verantwortlich. Und wir können dafür sorgen, dass wir Hunger haben nach Gott. Vor 20 Jahren bekam ich eine Kassettenserie geschenkt und die hieß Cultivating Spiritual Hunger. Bevor ich die überhaupt aufgemacht habe und angefangen habe zu hören, der Titel hat mich sowas von gepackt und erschlagen. Ich habe noch nie bis dahin etwas gehört von geistlichem Hunger und noch nie gehört, dass man den kultivieren kann und dass das auch noch meine Aufgabe ist. So, Cultivating Spiritual Hunger. Kultiviere deinen geistlichen Hunger. Das hat eingeschlagen mit mir wie eine Bombe. Dann habe ich diese Serie viele, viele Male gehört und habe gesagt, Herr, ich habe noch gar nichts verstanden. Bin ja kurz vorm Anfang. Hilf mir, dass ich jetzt mal ernst werde, dass ich jetzt mal sortiere in meinem Leben, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und seit 20 Jahren bin ich da dran und bin immer noch am Anfang. Und bin immer noch ganz so in den ersten Dingen. Aber gleichzeitig ist auch viel passiert. Und ich fange an, Gott kennenzulernen. Und es erfüllt mich mit solcher inneren Befriedigung. Und ich bin an nichts so sehr interessiert, wie da weiterzugehen und mehr Gott zu sehen und davon geprägt zu sein. Und alles andere ist unwichtig. Alles andere. Und das sehen wir an David. Wir sehen diese heilige Einseitigkeit. Das ist das eine, was er hatte. Und danach hat er sich ausgestreckt. Und er hat die praktischen Dinge seines Lebens entsprechend geordnet. Sein Hunger nach Gott war sichtbar in der Art und Weise, wie er gelebt hat. Er hat investiert in seine Beziehung zu Gott. Er hat Opfer gebracht für seine Beziehung zu Gott. Heute haben wir die Lehre der falschen Gnade und Gnade ist der Ersatz für Opfer. Nichts kann verkehrter sein als das. Gnade ist die göttliche Befähigung, uns jetzt willig und stark zu machen, Opfer zu bringen. Opfer ist nicht etwas, was im Alten Testament gab und im Neuen ist es nicht mehr wichtig. Wer das denkt, hat noch nie die Bibel wirklich gelesen. Er kennt überhaupt nicht die Bibel. Opfer im Alten und im Neuen Testament ist ein Schlüsselbegriff. Wenn wir Opfer nicht verstehen, wir können niemals wachsen in unserer Beziehung zu Gott. Wir sind gerufen als Priester. 1. Petrus, wir sind gerufen als Priester. Was tun die Priester? Geistliche Schlachtopfer bringen. Mitten im Neuen Testament gibt es Opfer. Und sie bringen die Priester, geistliche Schlachtopfer. Hebräer spricht davon, wir sollen das Opfer des Lobes bringen. Das Opfer des Lobes. Im Neuen Testament gibt es Opfer. Und viele sind so verdorben von dieser Lehre der falschen Gnade, dass sie sagen, jetzt haben wir die Gnade, die Zeit der Opfer ist vorbei. Paulus sagt, ich gebe mein Leben als Trankopfer. Ja, hat er noch nicht gewusst von der Gnade? Warum strengt er sich so an? Gnade ist nicht die Alternative zu Opfern. Gnade befähigt uns, Opfer zu bringen. Und ein Christsein ohne das Opfer auf eine signifikante, auf eine deutliche, bemerkbare Weise vorhanden ist nicht ein christliches Leben. Und das siehst du bei David. Du siehst, wie Opfer eine große Rolle gespielt haben in seinem Leben. Ich versuche, in meinen völlig durcheinander geratenen Konzepten irgendetwas zu finden darüber. Und ich weiß, dass es da etwas geben muss. Ich werde es finden. Aber ich weiß es auch so. David hat die Beziehung zu Gott sich etwas kosten lassen. Geld, Zeit und Beziehungen. In diesen drei Bereichen hat er Opfer gebracht. Geld, Zeit und Beziehungen. Und in diesen drei Bereichen muss die Ordnung Gottes aufgerichtet werden. Und wir wollen dort Menschen werden, die dort auch auf eine deutliche Art und Weise Opfer bringen und dort Prioritäten nicht nur mit dem Mund erklären, sondern sie tatsächlich ausleben. Denkt an die Geschichte, wo er diesen Acker kaufen sollte, um dort einen Altar aufzurichten. Da war dieser Mann, der hört von dem Plan Davids und sagt, du kannst den Acker haben, ich schenke dir den. Ich liebe dich, du bist mein König und ich tue alles für dich. Du kannst den Acker haben, du kannst auch die Tiere haben zum Opfern und du kannst alles haben. Ja? Und dann sagt David, nein, sondern kaufen will ich es von dir für den Kaufpreis. Ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht umsonst Brandopfer opfern. Ein Opfer, was nichts kostet, ist kein Opfer. Und das hat er gewusst. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Schekel Silber. Und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Heilsopfer. Da ließ der Herr sich für das Land erbitten und die Plage wurde von Israel abgewehrt. Sehen, dieses Opfer hat Gott wohlgefallen. Wenn du das aufschreiben willst oder nachschlagen willst, 2. Samuel 24, Vers 24, Vers 25. Er hat gewusst, ich kann nicht Gott ein Opfer bringen, was eigentlich kein Opfer ist, was mir nichts gekostet hat. Und wir versuchen, ein Christ an uns zu konstruieren, was so wenig wie möglich Opfer hat. Und jede Gelegenheit, wo uns Opfern abgenommen wird, ergreifen wir mit Dankbarkeit. Das ist verkehrt. Wir dürfen nicht Opfer umgehen. Und wir dürfen keiner Lehre folgen, die uns einen leichten Umweg und Ausweg um Opfer anbietet. Wir dürfen das nicht tun. Wir werden uns damit betrügen und wir werden niemals in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Niemals. Und wenn du Biografien liest von Menschen, die Gott gedient haben, die Gott gebraucht haben, durch die Gott sich verherrlicht hat, dann wirst du immer dieses Element Opfer finden. Immer. Zeig mir einen Mann Gottes, eine Frau Gottes, die etwas Bedeutsames getan haben für Gott, wo nicht das Element Opfer in ihrer Biografie zu entdecken ist. Du wirst keine finden. Du wirst keine finden. So lass uns das biblische Original haben, wie man Gott dient. Und lass uns sehr, sehr misstrauisch sein für die leichten Wege, die heute so angeboten werden. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt keinen Ersatz. Es gibt viele andere Stellen, wo wir sehen, dass David nachher sehr großzügig gegeben hat und hat Finanzen investiert in das Reich Gottes. Und wenn du sagst, ja, Finanzen, das ist, wo ich gerade nicht so viel von habe. Was du hast, ist Zeit. Jeder von uns hat Zeit. Sag nicht so schnell, oh, ich habe keine Zeit. Ich weiß, dass du Zeit hast. 24 Stunden, jeden Tag. Das ist ganz gerecht verteilt. Jeder hat 24 Stunden. Gut, 8 Stunden sollst du schlafen, 8 Stunden sollst du arbeiten, bleiben immer noch 8 Stunden übrig. Und auch die 8 Stunden Arbeit sind nicht fatal. Die Bibel sagt, alles, was wir tun, mit Worten oder Werken, tun wir im Namen des Herrn, tun wir zur Ehre Gottes. Wir leben als Stellvertreter Christi, wir leben als solche, die wie Jesus vor und für den Vater gelebt haben. Aber wir haben auch freie Zeit. Vielleicht hast du weniger als jemand anders, aber irgendwie hast du freie Zeit. Vielleicht nur eine Stunde pro Tag. Und das, was du tust mit deiner freien Zeit, das zeigt, wo dein Herz ist. du tust mit deiner freien Zeit, das zeigt, worum es dir wirklich geht im Leben. Das zeigt, was dir wichtig ist. Und unser Verstand wird rebellieren, wenn wir Zeit investieren in Gemeinschaft mit Gott. Und wird protestieren und sagen, hey, du hast so wunderbare Gaben, du kannst so viel mehr tun, du kannst so viel Besseres tun, du verschwendest deine Zeit, einfach nur vor dem Herrn zu sein, einfach im Wort zu sein, einfach in Anbetung zu sein, zu warten auf Gott, du verschwendest deine Zeit. Wir können Zeit nicht besser investieren als in Gemeinschaft mit Gott, weil er dort wirkt in uns, uns beschenkt, uns vorbereitet und uns prägt und uns fähig macht, für ihn ein Segen zu sein. David hat seine Prioritäten gehabt. Er hat seine Zeit geordnet. Und er war festgelegt. Er war festgelegt, Zeit zu verbringen vor dem Angesicht Gottes. Gott zu suchen. Gott zu loben. Gott anzubeten. Im Wort zu sein. Nachzusinnen über dem Wort. Das war seine Freizeitbeschäftigung. Das war sein Leben. Und es ist möglich, dass wir dahin kommen, dass Gott unsere Lust wird. Es ist möglich, dass wir so viel Erfüllung in der Begegnung mit Gott haben, dass uns das nicht mehr wie ein Opfer vorkommt. Das ist möglich. Aber wenn es dann Zeiten gibt, wo wir nicht so heiß sind, wo wir nicht so brennend sind und wo wir drohen nachzulassen, dann spüren wir stärker dieses Element Opfer. Und dann lass uns Opfer bringen. Dann lass uns Opfer bringen. Es lohnt sich, für Gott Opfer zu bringen. Es lohnt sich. Halleluja. Wie war dein Zeitplan? Ich 5 Minuten, dann was? Dann kommt die Pause. Lass uns jetzt die Pause machen. Ja? Okay. Gut. Kleine Pause. Wie lange soll die sein?